Primetime, heute mit Söldner. Die Vergangenheit kehrt zurück. Geschrieben von Andreas Ilch. Erschienen im Asaro Verlag. Krieg, das war Markus' Welt. Ausgebildet zu einer Kampfmaschine verbreitete er Angst und Schrecken in einer Söldnertruppe im heißen Afrika. Bis er Susan kennenlernte, eine Journalistin, die ihm sein mörderisches Wirken vor Augen hielt. Mit ihr kehrte er Afrika den Rücken und lebte fortan 10 Jahre unbehelligt in Deutschland. Eine normale, unauffällige Familie. Madeleine, seine mittlerweile 6-jährige Tochter, Susan und er. Doch eines Tages holt ihn seine Vergangenheit ein. Seine heile Welt gerät ins Wanken, als Madeleine und Susan entführt werden. Kripo und BKA schalten sich ein, ermitteln, und er selbst gerät ins Visier der Ermittler. Als eine Spur ins tiefste Afrika führt, erwachen in Markus längst vergessene Instinkte. Um seine Familie zu befreien, wandelt er sich zu dem seelenlosen Killer, der er früher einmal war. Eine gnadenlose, grausame Jagd nach den Entführern führt ihn zu seiner Familie. Doch wird er sie befreien können? Söldner, die Vergangenheit kehrt zurück. »Guten Morgen, Markus«, flötete Petra die Sekretärin beim Betreten des Büros. »Der Chef wartet schon.«
»Guten Morgen«,
antwortete Markus gut gelaunt und warf die Jacke über seinen Stuhl. Danach betrat er den kleinen Raum seines Bosses.
»Hallo, George. Guten Morgen. Wie geht es?« »Stell dir vor, der Neue ist nicht aufgetaucht. 2 Tage hat er gearbeitet und prompt verspätet er sich.«
George konnte undisziplinierte Menschen nicht leiden. Sie brachten die Abläufe durcheinander und schafften nur Probleme.
»Habe ihn versucht anzurufen, aber die Nummer ist nicht vergeben. Entweder haben wir sie falsch notiert oder der Schweinehund hat uns belogen.«
Georges Gesicht war puterrot.
»Ich hätte auf dich hören sollen, als du mir von der Einstellung abgeraten hast. Tu mir bitte einen Gefallen und fahr bei dieser Adresse vorbei.«
George reichte ihm einen Zettel mit einer Adresse in Karlsruhe.
»Michael wird dich auf der Tour ersetzen. Heute ist nichts Wichtiges zu fahren.«
Markus war Georges rechte Hand. Sie waren seit Jahren Freunde. Und als Markus unter sein bisheriges Leben einen Schlussstrich zog, hatte er ihm die Chance gegeben, bei ihm zu arbeiten. Seither fuhr er die brisanten Aufträge, bei denen bedingungslose Disziplin und Vertrauen erforderlich waren. George vertraute Markus blind, schließlich hatte er ihm einst das Leben gerettet. Markus trank noch einen Kaffee, schnappte seine Jacke und setzte sich wieder in sein Coupé. Die Fahrt war kurz, die Kriegsstraße nur wenige Kilometer entfernt. Markus stellte das Coupé in einer Seitenstraße ab und lief auf ein Hochhaus zu. Der Name Bernardo da Silva Oliveira stand auf dem Zettel. Markus blickte auf das Hochhaus, in dem Dutzende von Menschen wohnen mochten. Als er sich langsam dem Hauseingang näherte, inspizierte Markus die Umgebung. Es war nicht gerade die beste Adresse. Überall Graffiti, ein verschmutzter Bürgersteig, eine ungepflegte Grünanlage und defekte Briefkästen. Die Klingelanlage hatte viele leere Stellen. Da Silva Oliveira konnte er nirgends finden. Ein Schild am Hauseingang wies auf den Hausmeister hin. Er lief in das nächste Haus und klingelte bei Schumann. Mit blauem Kittel und mürrischem Blick öffnete ein etwa 50-jähriger Mann.
»Was ist?«
Eng stehende Augen sahen Markus an. Sein Gegenüber war untersetzt und scheinbar über die Störung nicht gerade erfreut.
»Guten Morgen, Herr Schumann.«
Markus versuchte bewusst höflich zu sein.
»Ich benötige eine Auskunft über einen Mieter, den ich suche.«
»Sind Sie von der Polizei?«
»Nein, privater Ermittler«,
sagte Markus und schob dem Hausmeister 20 Euro zu.
»Na, das ist nicht gerade viel.
Es gibt mehr, wenn Sie mir tatsächlich helfen können.«
Er ärgerte sich über Schumanns Gier.
»Was wollen Sie wissen?«
»Ich suche Bernardo da Silva Oliveira, Afrikaner, etwas kleiner als ich, dunkler Lockenkopf. Er soll im Haus nebenan wohnen, vermutlich aber noch nicht lange.«
Markus beobachtete, ob der Hausmeister auf den Namen reagierte.
»Kenne ich nicht«,
sagte Schumann nach kurzem Überlegen. Gerade heraus hatte er Markus angesehen. Der Mann log nicht.
»Es gibt nur einen Afrikaner, der vorige Woche ins Haus gegenüber eingezogen ist. Heißt aber nicht da Silva, Dings da irgendwas.«
Markus hatte eine Ahnung, der er nachgehen wollte, und hielt weitere 20 Euro hin.
»Können Sie mir zeigen, wo er wohnt?« »Was wollen Sie von ihm? Kriegt er Ärger?«
Schumann war die Sache unangenehm. Die 20 Euro nahm er nicht.
»Nein, ich will ihn nur befragen.«
Markus steckte dem Hausmeister die 20 Euro einfach in die Tasche des Kittels.
»Eigentlich habe ich gar keine Zeit.«
Schumann trat aus der Tür und riegelte sie hinter sich ab. Mürrisch schlurfte er voran zum Nachbargebäude, schloss die Eingangstür auf und schlurfte weiter auf den Fahrstuhl zu.
»Vierter Stock, zweite Tür links.«
Kurz angebunden wartete der Hausmeister, bis Markus den Lift bestieg. Kurze Zeit später standen sie vor der Tür und Schumann klingelte. Nichts rührte sich. Er wiederholte die Prozedur, ohne Erfolg.
»Niemand da«,
sagte der Hausmeister und schlurfte wieder in Richtung Fahrstuhl.
»Haben Sie keinen Schlüssel?« »Hey Mann, was soll das?«
Schumann reagierte schroff auf Markus' Frage.
»Ich kenne Sie nicht, weiß nicht, was Sie von dem Neger wollen und von der Polizei sind Sie auch nicht.«
Markus wusste, dass er jetzt vorsichtig sein musste. Er überlegte kurz und folgte dem Hausmeister. Es würde einen anderen Weg geben. Auf der Straße verabschiedete er sich.
»Haben Sie vielen Dank für Ihre Mühe und nichts für ungut.«
Ohne sich umzudrehen, ging Markus in Richtung Seitenstraße, wo sein Auto stand, und stieg ein. Er holte das Handy aus der Jackentasche und wählte Georges Nummer.
»Geldtransporter und Security Karlowski«,
meldete sich Petra.
»Markus hier, gib mir bitte George.«
Es knackte in der Leitung.
»Markus, was gibt's?«
Markus klärte George kurz auf.
»Markus, versuche herauszufinden, was los ist. Nicht, dass der Kerl uns ausspioniert hat und einen Überfall plant.«
Das waren die gleichen Gedanken, die auch Markus seit geraumer Zeit durch den Kopf gingen. Er stieg aus dem Auto wieder aus und lief die wenigen Schritte zum Haus zurück. Hausmeister Schumann war zum Glück nirgends zu sehen. Markus drückte mehrere Klingeln gleichzeitig, musste dies noch zweimal wiederholen, bis der Türsummer schnarrte. Wenige Augenblicke später stand er wieder im vierten Stock. Kein Mensch war zu sehen, als er sein Ohr an die Eingangstür legte, kein Laut von drinnen zu hören. Aus der Jacke fingerte er seine Lederhandschuhe und ein ledernes Etui mit Einbruchswerkzeug heraus. Markus brauchte zum Öffnen der nicht verriegelten Tür nur wenige Sekunden. Das hatte ihm George beigebracht. Als er im Flur der Wohnung stand, schlug Markus ein merkwürdiger Geruch entgegen. Er kannte ihn von früher. Todesgeruch. Ob Mensch oder Tier, würde er gleich herausfinden. Langsam bewegte er sich durch den Flur, vorbei an der Küche, wo niemand war. Im Badezimmer entdeckte er auch keinen Menschen, blieb nur noch das Wohnzimmer. Einen weiteren Raum gab es in dem Apartment nicht. Vorsichtig lugte Markus um die Ecke und überblickte den Raum, in dem nur wenige Möbel standen. Auf dem Dreisitzer lag ein Mann, regungslos, sonst war keiner zu sehen. Langsam näherte er sich dem Sofa. Der Geruch von Blut wurde stärker. Markus tippte dem Liegenden auf die Schulter, obwohl er ahnte, dass der Mann tot war. Wie erwartet, zeigte der Afrikaner keine Reaktion. Vorsichtig drehte er den Körper um und erschrak. Zwei Einschusswunden prangten mitten in der Brust. Das Blut war direkt ins Sofa versickert. Der Mann war nicht Bernardo da Silva Oliveira. Er wählte wieder Georges Nummer und blickte sich dabei im Zimmer um.
»Markus, hast du was Neues?« »Ich habe einen Toten gefunden. Erschossen. Aber es ist nicht unser Mann.« »Wie erschossen?« »George, vor mir liegt ein Schwarzer mit Kugeln in der Brust und er ist tot.« »Und was machst du da noch da? Mach, dass du da rauskommst!«
Georges Stimme klang ängstlich.
»Nicht, dass man dir einen Mord anhängt. Ich schaue mich noch ein bisschen um, vielleicht finde ich irgendwelche Hinweise.«
Markus verstand die Besorgnis seines Freundes nicht.
»Markus, lass das, hau da ab!«
George's Stimme klang nun ärgerlich.
»Okay, ich melde mich.«
Markus klappte das Handy zu und fing an, die Wohnung zu durchsuchen. Die Schränke waren leer, die wenige Kleidung lag im Zimmer verstreut oder in der schwarzen Ledertasche neben der Kommode. Er durchsuchte erst die herumliegende Kleidung und danach den Inhalt der Tasche, fand aber keine brauchbaren Hinweise. In der Küche suchte er nach Lebensmitteln, außer einer Flasche Wasser gab es nichts. Auch im Badezimmer gab es nur die wichtigsten Utensilien. Das war keine Wohnung, in der jemand lebte. Vielleicht ein Zufluchtsort? Markus ging ins Wohnzimmer zurück und sein Blick fiel auf die Kommode an der Wand. Auf der Kommode lagen diverse Schriftstücke und Bilder. Er betrachtete die Bilder genauer und erschrak. Das war sein Haus. Er blätterte die Aufnahmen durch, die sein Haus aus unterschiedlichen Perspektiven zeigten. Auf einem der letzten Fotos war sein Konterfei. Auf der Rückseite standen sein Name und seine Adresse. Instinktiv nahm er das Bild an sich.
»Verdammt, was soll das?«
entfuhr es ihm. Seine Sinne waren angespannt, er überlegte fieberhaft. Da passte einiges nicht zusammen. Alles war zu aufgeräumt. Nichts deutete darauf hin, dass in dieser Wohnung ein Mensch lebte. Der Tote, die Bilder mit seiner Adresse auf der Rückseite. Warum hatte man diese Unterlagen liegen lassen? Bewusst? Und wenn ja, warum? Markus konnte sich keinen Reim darauf machen. Er suchte weiter in den Unterlagen und fand eine Europcar-Rechnung und ein Bild einer Gruppe Männer. Ihm stockte der Atem, als er ihre Uniformen erkannte. Mitten in der Gruppe stand Daniel van der Vaart. Markus wusste, wo und wann das Foto aufgenommen worden war. Er selbst stand direkt hinter van der Vaart und blickte mit ernstem Gesicht in die Kamera. Sein Herz pochte wild. Das konnte nicht sein. Markus erinnerte sich an eine unschöne Zeit, die er längst verdrängt hatte. Van der Vaart war tot, erstochen in der afrikanischen Wüste. Markus überflog die Europcar-Rechnung und erstarrte. HHLL 717.
Gott verdammt!
Entfuhr es ihm. Ein kalter Schauer lief ihm plötzlich über den Rücken. Wieder wählte er Georges Nummer und ließ sich von Petra verbinden.
Markus, wo bist du? Ich bin noch immer in der Wohnung. George, hier liegen diverse Unterlagen von meinem Haus, von mir und von van der Vaart.
Markus stockte. Ihm fehlte plötzlich die Luft zum Atmen.
Warum Bilder von dir und deinem Haus?
George hatte sich über den Namen nicht gewundert.
Ich weiß es nicht. Heute Morgen stand in der Nähe unseres Hauses ein schwarzer Sprinter und ich habe die Rechnung über das Mietfahrzeug gefunden. Erinnerst du dich nicht an van der Vaart, Daniel van der Vaart, Sniper? Verdammt, natürlich, jetzt fällt es mir wieder ein. Der Kerl ist tot. Du hast dieses Schwein vor Jahren in Afrika umgelegt.
George war erregt.
Das ist alles kein Zufall. Markus, verschwinde da sofort. George, ich fahre jetzt zu mir und sehe nach, ob alles okay ist. Ich komme später in die Firma.
Ein ungutes Gefühl beschlich ihn. Er bekam regelrecht Angst und wählte Susans Nummer. Im Fotostudio ging niemand ran, also rief er ihr Handy an. Erfolglos. Teilnehmer nicht zu erreichen, das Handy war ausgeschaltet. Seine Unruhe wuchs. Markus zitterte, als er die Nummer von daheim wählte und es 15-mal klingeln ließ. Danach legte er auf und versuchte es noch einmal. Das monotone Rufzeichen verschlimmerte die Situation. Er wusste in diesem Augenblick, dass etwas Schlimmes passiert war, etwas, das sein Leben verändern würde. Schnell lief Markus zur Tür, öffnete sie leicht und spähte auf den Flur. Nichts zu hören, nichts zu sehen. Leise schloss er die Apartmenttür hinter sich und lief zur Treppe. Auf den Fahrstuhl verzichtete er lieber. Im Treppenhaus begegnete er keinem Menschen. Erst als Markus aus der Haustür lief, kam ihm ein älterer Mann entgegen. Er grüßte, um nicht aufzufallen, und ging zielstrebig auf die Seitenstraße zu, wo sein Coupé stand. Er bemerkte nicht, dass Hausmeister Schumann gerade in diesem Augenblick aus dem Treppenhausfenster des Nachbargebäudes blickte und ihm nachdenklich hinterhersah. Zum Glück hatte Markus sein Coupé nicht direkt vor dem Haus abgestellt. Schumann konnte später der Polizei nicht sagen, mit welchem Fahrzeug der angebliche Privatermittler weggefahren war. Markus gab Gas und achtete nur wenig auf Geschwindigkeitsbegrenzungen. Die Unruhe trieb ihn nach Hause. Was mochte ihn dort erwarten? Als er in seine Straße einbog, lag sie friedlich da. Von dem schwarzen Sprinter war nichts zu sehen. Markus bremste scharf in der Auffahrt, sprang aus dem Auto und rannte die wenigen Meter bis zur Tür. Er war so nervös, dass ihm der Haustürschlüssel aus der Hand glitt und scheppernd auf den Treppenabsatz fiel. Zitternd hob Markus den Schlüssel auf, fingerte einen Moment am Schloss herum und preschte ins Haus. Ruhe, eisige Stille. Nichts rührte sich.
»Susan! Madeleine!«
Laut rufend betrat er erst den Flur, anschließend das Wohnzimmer im Erdgeschoss, suchte Küche und Bad ab. Anschließend sprang Markus die Treppe ins Dachgeschoss hinauf, wo sich das Schlafzimmer, das Kinderzimmer und ein weiteres Bad befanden. Nichts. Alles sah wie immer friedlich und aufgeräumt aus. In Gedanken versunken lief Markus die Treppe hinunter. War vielleicht alles ein Irrtum? Ein merkwürdiger Zufall?
Nein, überlegte er. Irgendeine Schweinerei läuft hier.
Die Autos. Er musste in der Garage nachsehen. Markus schloss die Eingangstür hinter sich und lief zur Garage. Neben dem leeren Parkplatz vom Coupé standen der Cherokee Jeep und der Mazda MX-5 von Susan. Womit waren sie weggefahren? Er musste im Kindergarten anrufen. Verdammt, wo hatte er die Nummer? Schnell schloss Markus die Haustür wieder auf und lief zum Telefon. Über dem Sideboard hingen alle wichtigen Nummern. Markus wählte mit zittrigen Fingern.
»Steinbrück?« »Hallo, Frau Steinbrück. Hier ist Markus Schurer. Ist Madeleine gut im Kindergarten angekommen?«
Seine Stimme klang ängstlich. »Das verstehe ich nicht, Herr Schurer. Ihre Frau hatte heute früh angerufen und gesagt, dass Madeleine heute nicht in den Kindergarten kommt. Ist alles in Ordnung?«
»Schon gut, Frau Steinbrück. Ich habe da wohl was falsch verstanden. Keine Sorge. Auf Wiedersehen.«
Er legte auf. Markus war fassungslos. Immer mehr wurde ihm bewusst, dass hier etwas nicht stimmte. Wo war Susan und warum hatte sie nicht, wie am Morgen besprochen, Madeleine in den Kindergarten gebracht? Markus rannte nochmals ins Schlafzimmer. Susans Kleidung war da. Augenscheinlich fehlte nichts. Auch im Kinderzimmer konnte er keine Veränderungen erkennen. Alle Spielsachen waren da. Zumindest, soweit er sich erinnern konnte. Waren seine beiden Engel entführt worden? Ein eiskalter Schauer lief Markus über den Rücken. Er drehte sich um und lief zur Küche. Er musste eine Kleinigkeit trinken, sein Mund war ganz trocken. Als er ein Glas mit Apfelsaft füllte, fiel sein Blick auf einen braunen Umschlag, der mitten auf dem Küchentisch lag. Verwundert las Markus nur einen Namen, seinen Namen. Er nahm einen Schluck aus dem Glas, stellte es auf den Tisch und öffnete den Umschlag. Heraus fiel ein Bild von einer großen Villa umringt von Bäumen. Im Vordergrund ein Garten mit vielen Blumen und einem pompösen Brunnen. Die Adresse stand auf der Rückseite. Professor Deinhardt, Tübingen, Stauffenbergstraße 26. Unter dem Bild kam ein Briefbogen zum Vorschein. Das Signum kam ihm bekannt vor. Es war ein Hotel in Afrika. Genauer das Alvalade in Luanda, der Hauptstadt Angolas. Erinnerungen kamen hoch. Es war lange her, als er das letzte Mal in diesem Land war. Damals hatte er einen Schlussstrich unter sein altes Leben gezogen. Angst schnürte ihm die Kehle zu. Mit zittrigen Händen las er.
»Snake, wenn du deine Frau und deine Tochter lebend wiedersehen willst, wirst du einen kleinen Auftrag für mich erledigen. Ort und Person kannst du dem beigefügten Bild entnehmen. Du hast 24 Stunden Zeit. Danach ist Professor Deinhardt ein toter Mann. Keine Polizei und keine Tricks. Das ist blutiger Ernst und du weißt, ich fackle nicht lange. Dein ehemaliger Kamerad.«
Das Zittern erfasste seinen ganzen Körper. Markus musste sich setzen. Außer dem Bild und dem Brief waren keine Dinge herausgefallen. Dennoch blickte er noch einmal genauer in den Umschlag. Etwas blitzte auf. Er schüttelte den Umschlag mit der Öffnung nach unten und ein kleiner Ring fiel auf den Küchentisch. Es war Susans Ehering.
»Nein!«
schrie Markus heraus und sprang auf.
Das Glas mit dem Apfelsaft flog durch die Küche, zersprang am Kühlschrank und der Saft spritzte durch die Küche. Zärtlich streichelte Markus den Ring.
»Bitte, nicht meine Susan, meine kleine Madeleine. Nein, tut ihr nichts.«
Seine Stimme hörte sich weinerlich an, doch es war niemand da. Keiner konnte ihn hören. Markus wusste nicht, wie lange er auf dem Küchenstuhl gesessen hatte. Den Ring in der linken Hand und den Brief in der rechten. Zigmal hatte er das Schreiben gelesen. Kein Zweifel, es wollte jemand einen Menschen umbringen. Vielmehr umbringen lassen durch ihn, mit dem Faustpfand seiner Familie. Und derjenige musste ihn gut kennen. Er verwendete eine Anrede, die er seit Jahren nicht mehr gehört hatte. Zuletzt als Söldner in der afrikanischen Steppe, als er viele unschuldige Menschen umgebracht hatte. Er schellte. Markus wirbelte herum, ließ die Sachen in seinen Händen auf den Küchentisch fallen und rannte zur Tür. Er spähte durch den Spion und hörte George rufen,
»Markus, ich bin es, George, mach auf!«
Markus folgte und ließ ihn herein.
»Was ist los? Dein Auto parkte mitten auf der Einfahrt mit offener Tür und laufendem Motor. Wo sind Susan und deine Tochter?«
George drückte ihm den Autoschlüssel des Coupés in die Hand.
»Sie sind entführt worden.«
Markus starrte seinen Freund an, als wäre er in einer anderen Welt.
»Hey, komm zu dir!«
George rüttelte an Markus' Schulter.
»Was ist passiert? Erzähl!« »Komm rein!«
Markus wandte sich ab und lief zurück zur Küche. Markus berichtete, was er in der Wohnung des Afrikaners vorgefunden hatte, dass er anschließend hierher gerast war und anschließend den Umschlag fand. Markus gab George den Inhalt.
»Ich soll einen Professor umbringen, wenn ich meine Familie wiedersehen will.«
George las den Brief.
»Wer ist mit dein ehemaliger Kamerad gemeint?« »Vielleicht Daniel van der Vaart, ich weiß es nicht.« »Aber Daniel ist tot, du hast ihn erstochen, hast du mir jedenfalls mal vor langer Zeit erzählt.«
Es war vor ein paar Jahren, als sie sich über die Söldnerzeit unterhalten hatten. Markus hatte George alles, was passiert war, erzählt. Sein ganzes Leben. Seine Taten, die er bereute, weil auch unschuldige Menschen sterben mussten. Und dass er seinen damaligen Kommandeur erstach, nachdem dieser das Kommando zu einem Einsatz in ein Dorf nahe Mbanza, Kongo geschickt hatte. Dort waren Kämpfer der UNITA vermutet worden. Ihre Einheit sollte sie ermorden. Als sie in das Dorf kamen, fanden sie jedoch nur Frauen, Kinder und alte Menschen. Voller Frust hatten sich ein paar andere Söldner über die jungen Frauen hergemacht und sie missbraucht. Der Kommandeur van der Vaart hatte tatenlos zugesehen. Teilweise stundenlang, zu mehreren waren sie über die Frauen hergefallen. Die Älteren, die versuchten, dies zu verhindern, wurden eiskalt umgebracht. Markus hatte dem zugesehen und nichts unternommen. Und doch war ihm in diesem Augenblick die ganze Idiotie seines Daseins emporgekommen. In dieser Nacht hatte Markus beschlossen, aufzuhören. Aufzuhören mit der Ermordung von Menschen, von Unschuldigen, von Kindern und Frauen in einem fremden Land, das nicht seine Heimat war. Es war nicht sein Krieg, nicht seine Sache. Er hatte dort nur seinen Job gemacht und Geld verdient. Allerdings auf eine sehr anrüchige Art und Weise. Er war Söldner, eine Person, die an einem bewaffneten Konflikt aus Streben nach persönlichem Gewinn teilnimmt. Genau das hatte er jahrelang getan, abgestumpft, bis zu jenem Tag, als die Vergewaltigungen und Morde hilfloser Menschen überhand nahmen. Aus Frustration, dem Gegner nicht habhaft geworden zu sein. Am Morgen danach hatte er eine Entscheidung getroffen, die sein Leben veränderte.
»Markus, Markus!«
Von weiter Ferne hörte er die Stimme Georges, der ihn rüttelte. Nur langsam verblasste die Erinnerung.
»Hey, mein Junge, komm zu dir, wir müssen die Polizei rufen.« »Nein, das werden wir nicht. Du hast selbst gelesen, was dann passiert. Du wirst wohl nicht diesen Professor umbringen wollen?«
fragte George erschrocken.
»Ich muss erst einmal einen klaren Kopf bekommen.«
Alles war aus den Fugen geraten. Er musste wieder zu seiner Disziplin zurückfinden. Nur so konnte er eine Lösung finden. George hatte derweil sich und seinem Freund einen Jack Daniels eingegossen, der neben dem Kühlschrank in einem Regal stand. Markus wehrte ab. Er trank nur selten Alkohol. Zum Essen trank er mal einen Wein oder auch ein Bier. Hochprozentiges verabscheute er, und so gab es nur für Gäste alkoholische Getränke. George kippte daher auch den zweiten. Markus überlegte, was in den letzten Stunden passiert war, und versuchte Verbindungen herzustellen, wo keine waren, versuchte die Dinge zu ordnen und systematisch zu durchforsten, ob er vielleicht Dinge übersehen hatte. Der Sprinter in der Wendezone hatte mit Sicherheit mit der Entführung zu tun. Vermutlich hatte man Susan und Madeleine, nachdem sie aus dem Haus gekommen waren, entführt. Daher auch die aufgeräumte Wohnung. Wo war die Verbindung zu dem ermordeten Afrikaner? Und warum hatte man ihn ermordet? Sollte Markus ihn finden oder war er durch Zufall an den Toten geraten? Viele Fragen und keine Antworten. Die Polizei konnte er auf keinen Fall einschalten.
George, ich muss noch einmal in die Wohnung des Toten zurück. Bist du verrückt? Stell dir vor, du wirst gesehen und man unterstellt dir einen Mord. Ich pass auf, aber irgendwo muss ich anfangen.